Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Care in Action, dem Podcast von Care Österreich. Heute bei uns Thomas Kaufmann. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wie immer stelle ich unseren Gast kurz vor. Er ist Jazz-Saxophonist, Kenner der Musikwelt und Inhaber des Adagietto in Hietzing. Doch Herr Kaufmann fängt die Welt nicht nur in Tönen, sondern auch in Bildern ein. Als Fotograf der Stille und der absichtslosen Beobachtung. Wie er Musik und Fotografie in einen Dialog bringt und warum er bewusst auf Menschen in seinen Bildern verzichtet, das alles erfahren wir heute. Herzlich willkommen und wir steigen gleich ein. Und für alle, die sich fragen, ja spannend, was hat das denn alles eigentlich mit Care zu tun? Wie Sie alle wissen, bei Care stehen die Menschen im Mittelpunkt unserer Arbeit. In der Kunst stehen sie auch in vielen Dingen im Mittelpunkt. Aber Künstler können ja bekanntlich ihre Kunst auf verschiedenste Art und Weise ausüben. Und ich möchte das Gespräch beginnen, Herr Kaufmann. Sie schreiben auf Ihrer Webseite, meine Arbeiten entstehen aus dem Schauen, still und ohne Absicht. Was meinen Sie mit ohne Absicht? Was ist Ihre Absichtslosigkeit?
Ich suche nichts.
Kann man das lernen?
Das weiß ich nicht.
Suchen wir nicht alle?
Ja, vielleicht suchen wir falsch. Vielleicht suchen wir Dinge, die in einer Absicht liegen, die etwas, vielleicht eine Absicht, wir wollen etwas entdecken, etwas sehen. Ich schaue nur.
Was inspiriert Sie als Fotograf?
Farben, Formen. Dinge, die mich anspringen, die etwas zu sagen haben in dem Moment, die sich vielleicht manchen erst beim zweiten Mal klar machen, aber für mich eigentlich ein Teil des Gesamten und ich sehe vielleicht nur Teile des Gesamten, weil es mir interessanter erscheint.
Wie lange fotografieren Sie schon? Haben Sie das immer gemacht?
Das war bei einem New York-Aufenthalt, das kann ich mir genau erinnern. Da habe ich mit Spiegelreflex damals an Nikon recht gute mitgehabt, weil ich eigentlich davon überzeugt war, dass es mich dort interessieren könnte. Ohne davor jemals dort gewesen zu sein. Und das war auch so. Und das war vor 25 Jahren.
Gut. Also sind Sie Musiker oder Fotograf oder beides?
Mittlerweile traue ich mich zu sagen, mehr Fotograf als Musiker.
Und früher waren Sie mehr Musiker, oder?
Früher war ich definitiv mehr Musiker.
Und haben Sie das unbewusst verändert?
Das hat sich eigentlich nach und nach mehr dazu entwickelt, hat wahrscheinlich aber auch charakterlichen Ursprungs. Ist sicher charakterlichen Ursprungs, weil ich eher ein introvertierter Mensch bin, der gerne beobachtet, schaut, abbildet und nicht unbedingt auf der Bühne stehen muss.
Also das schon gern gemacht hat, aber es muss nicht
das
sein.
Damals
Sie brauchen das nicht
nein,
quasi.
Nein, nein.
Spielen Sie heute noch Jazz-Saxophon? Gar nicht mehr.
Nein, eigentlich jetzt schon seit, das sage ich, immer wieder mal treffe ich Kollegen, die immer noch glauben, dass ich spiele und dann erinnert sie sich, dass das schon 10 Jahre her ist, wo ich das irgendwo gespielt habe. Also das ist schon jetzt länger her. Also ich habe die aktive Karriere zwar nicht beendet und vielleicht kommt auch wieder was. Ich habe zeitlang sehr viel so Lesungen gemacht. Das kann ich mir durchaus wieder vorstellen. Eine Lesung zu begleiten, wo ich mit dem Menschen, der liest, ich habe sehr lange mit der Vera Borek zusammengearbeitet, das ist sehr schön. Oder auch mit Antonio Fian und diese Dinge, das kann ich mir vorstellen, aber die suche ich nicht.
Das sind ja beides eigentlich sehr individuelle und starke Ausdrucksformen, sowohl das Musizieren als auch das Fotografieren. Und könnte man sagen, dass Sie heute Ihren Ausdruck einfach in der Fotografie mehr verfolgen?
Ja, sicher. Also das definitiv.
Vielleicht sollten wir auch irgendwie dazu sagen, wo wir uns kennengelernt haben. Ich habe schon gesagt, Sie haben ein Musikgeschäft.
Ja.
In Hietzing, wo ich auch lebe. Und wo ich, obwohl ich streame, mir immer wieder Musik bei Ihnen gekauft habe und auch angehört habe. Und so sind wir eigentlich ins Gespräch gekommen. Und so ist es auch gekommen, dass ich den Herrn Kaufmann eingeladen habe, weil ich bei all diesen Besuchen mir immer gedacht habe, das ist viel mehr als der Besuch in einem Musikgeschäft. Das ist eigentlich immer eine interessante Begegnung.
Vielen Dank.
Und das setzen wir jetzt einfach hier in unserem Podcast fort. So, wie passt jetzt das Musikgeschäft zum Fotografieren oder wie passt das überhaupt alles zusammen?
Ja, also für mich passt es gut zusammen, weil ich ja eigentlich von einem ins andere gewachsen bin. Mhm. Als Musikstudent dort begonnen, vor 31 Jahren und war das völlig auch außer Frage stehend, warum eigentlich ich damals als aktiver Musiker in einem Musikgeschäft arbeite. Haben mich damals viele gefragt, wozu.
Das glaube ich, ja.
Ja, weil ich war eigentlich relativ gut unterwegs. Und, aber ich brauchte immer ein Standbein.
Ein verlässliches Standbein,
ich bin viel zu feig.
Weil ein Musikgeschäft ist ja eigentlich nicht gerade ein Ort der Stille, oder? Im Idealfall nicht, oder?
Ja und nein. Also oder das schon. Ist so, im Gegensatz zu dem, was ich jahrelang dazu betrieben habe, die 18 Jahre, wo ich noch ein Geschäft im Konzerthaus geführt habe, ist das Geschäft jetzt in Hietzing alleine eigentlich ein meditativer Ruhepol.
Schon?
Ja, dagegen.
Und wie geht's Ihnen mit dem, wenn Sie hören heute, es wird wahnsinnig viel gestreamt, haben Sie viele junge Leute, die auch zu Ihnen kommen?
Ja.
Also ist es nicht, weil es heißt ja, die CD ist irgendwie ein bisschen.
Ja, die CD hat, ja, das ist es so. Sie wird auch tatsächlich, über Jahre wurde sie natürlich ins Out gedrängt. Die Industrie war da strikt dafür, weil sie natürlich das Streaming vorantreiben wollten, was völlig logisch ist. Sie ersparen sich die Herstellungskosten, die Verschiffungskosten, die Lagerkosten, die Zwischenhändler. Und noch dazu haben sie letztendlich natürlich ein Produkt, das sie in einem Abo-System verkaufen. Das heißt, man hat einen Abonnenten, der verlässlich, egal was man präsentiert, Geld gibt.
Aber das stellt das System ganz schön auf den Kopf, oder?
Völlig. Völlig.
Und wir haben eh schon drüber gesprochen, aber die Schallplatte kommt ein bisschen zurück, oder?
Ein bisschen ist untertrieben sehr.
Okay.
Also die löst eigentlich die CD nach und nach ab. Das stimmt nicht ganz, aber auch jetzt bei mir in einem sehr konservativen Bezirk hat die Platte bereits die CD überholt. Und ich stelle auch mehr und mehr um. Also es wird viel mehr Platte gekauft. Und durch die Platte kommt auch wieder die Wertschätzung.
Ja, weil es halt irgendwie so was Nostalgisches.
Ja, natürlich. Es hat das Haptische und gleichzeitig, man braucht ein Abspielgerät. Man muss aufpassen drauf.
Es ist was sehr Wertiges.
Ja, und es ist nur 20 Minuten auf einer Seite.
Das ist ein bisschen nervig, muss ich sagen.
Ja, manchmal, aber manchmal auch nicht. Und das hat auf der anderen Seite hat es einfach ein Charakteristikum, was dem Musikhören sehr gut tut. Man kommt wieder zu dem, was es eigentlich ist. Es ist eine spielerische Wertschätzung beim Hören und gleichzeitig ein Interesse am Musiker, am Geschehen, was passiert da. Man stellt sich ein, man ist in der Welt vielleicht auch mehr drin.
Beschäftigt man sich mehr als mit dem Stream? Weil eigentlich könnte man das ja beim Streamen auch alles machen.
Das weiß ich eben nicht, ob das dann kommt. Mhm. Wenn Sie als Mensch, den das Angebot bekommen, täglich 140 Millionen Musiktitel hören zu können und sich dann darauf reduzieren, nur, weiß ich nicht, 20 Alben am Tag zu hören, werden Sie nicht die Wertschätzung wieder spielerisch empfinden können, wie sie eigentlich dem Produkt entspräche.
So, dass man sich ein Album kauft, das nach Hause trägt.
Ja, sich
das anschaut. Die Gestaltung ist ja meistens sehr außergewöhnlich von den neuen.
Sich vielleicht auch vertieft Platten. In das, wie lange hat er gebraucht, das Album zu machen? Was hat ihn bewogen in der Zeit, das aufzunehmen?
Also nicht durchzeppen quasi, sondern mit langer Aufmerksamkeitsspanne bewusst hören und nicht das Hintergrundgeräusch.
Ja. Und einfach den Künstler wieder als solchen erkennen, der er ist und kein Produkt, das man konsumiert.
Wann hat sich das geändert, würden Sie sagen, aus Ihrer Wahrnehmung?
Ich glaube tatsächlich mit der Pandemie.
Dass es wiedergekommen ist.
Dass das jetzt wiedergekommen ist. Jetzt so nach und nach, aber ich würde sagen, durchaus ein markanter Wendepunkt. Das sehe ich nämlich auch im Konzerthaus. Mhm. Also in den Konzertsälen früher waren die Musiker on Tour mit ihrem neuen Tonträger und wurden damit vermarktet. Das hat sich völlig verändert. Es gibt keinen Tonträger, der eigentlich korrelierend zur Tour besteht, außer bei ganz wenigen Großen.
Bei den ganz Großen, ja. Wie die Rolling Stones oder
Paul McCartney. Das ist so richtig.
Aber das sind halt die Giganten, ja. Oder?
Ja, das sind die Giganten, ja. Letzten, bei denen auch sogar Merchandise-Produkte auch noch dabei sind. Das merkt man dann auch, dass die Industrie durchaus daran noch Interesse hat.
Aber schon eher jetzt unsere Altersklasse.
Ja.
Vorhanden gesagt, ist ja. als jetzt wirklich junge Menschen,
ja,
oder?
Ja, ganz sicher, ganz sicher.
Ich meine, das trifft ja für viele Bezirke, aber für Hitzing ganz besonders zu, dass es eher ein gesetzterer Bezirk ist, oder?
Ja, aber es kommen jetzt wirklich sehr viele. Ich habe sehr viele, sagen wir mal 16- bis 25-Jährige.
Wirklich?
Ja, sehr viele.
Und was hören die so?
Das ist unterschiedlich. Teils ist es natürlich schon so, dass ich Sachen habe, die jetzt neu rauskommen, ob es jetzt ein neuer Harry Styles ist oder so, das ist klar. Aber sie schätzen sehr 80er Jahre ist immer noch Thema.
Die Musik war ja auch wirklich
wahnsinnig
schlecht.
Gut, ja. Na, und es gibt und natürlich die ganzen Klassiker. Mhm. Also von Dilden über John Baez und wie auch immer.
Beatles
auch, obwohl Beatles
weniger?
Ist ein bisschen weniger. Also sind auch nicht so cool. Also da fehlt es ein bisschen. Das ist eine Gemeinheit jetzt.
Ja.
Aber sie werden so wahrgenommen.
Ja. Ja,
aber auf der anderen Seite genauso nicht so coole Dinge wie Michael Jackson auch. Ja,
also. Der hat ja gerade ein Revival mit dem Film.
Scheinbar, ja.
Ja. Mhm. Ja. Also schon die Sehnsucht nach einer Zeit bevor alles so war, wie es heute ist.
Ich glaube, Sehnsucht nach einer gewissen Normalität, den eigenen Konsum betreffend.
Mehr bewusst.
Regulieren.
Mehr wissen, was man hört vielleicht.
Ja, vielleicht tatsächlich eine gewisse Reduktion auf ein Maß, das menschengerecht ist.
Mhm. Weil heute, ich habe auch mit einigen Künstlern und unsere Hörer und Hörerinnen wissen das immer wieder, gibt es dazwischen auch einen Podcast, der nur sehr am Rande mit der eigentlichen Arbeit von Care zu tun hat, weil man kann sich nicht jede Woche ausschließlich nur mit allen Katastrophen auf dieser Welt beschäftigen. Aber es ist ja etwas, das Jugendliche nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt beschäftigt. Also Social Media Konsum ist etwas, was einen auch verändert in der Art, wie man liest, wie man zuhört, ob man ein Instrument spielt oder nicht, wie man mit seinem Alltag umgeht, oder?
Ja,
es gibt einem Ruhe. Es kann einem Ruhe geben, wenn man auch eine Schallplatte anhört oder eine CD oder whatever, oder auch streamt oder auch ein gutes Buch liest, ist etwas anderes, als wenn ich nur kurze Videos konsumiere. Ja. Oder ist ja sogar in unserer Altersklasse,
natürlich.
Man vertut wahnsinnig viel Zeit mit Dingen, die einem eigentlich gar nichts bringen.
Das ist richtig.
Am Schluss.
Ja. Das ist völlig richtig. Und das ist auch ich lese immer, das finde ich interessant, wie man am besten in den sozialen Medien sich fernhält von Crime und Beschimpfungen oder so.
Ja, weil das die Echoblase.
Diese Dinge ist nicht. Und ich eigentlich seit Jahren danach lebe, ich brauche diese Empfehlungen nicht, ich mache halt nicht mit. Ich bin da nirgends.
Aber Sie können das auch machen. Ich habe in einer der letzten Ausgaben mit einem Künstlerduo, mit den Strottern gesprochen, die gesagt haben, bis zu einem gewissen Grad, sie enthalten sich dem auch, aber ihre Konzerte, Ankündigungen, so, das machen sie natürlich.
Ja, wahrscheinlich schon.
Also.
Ja.
Also Sie als Fotograf gönnen sich den Luxus, das nicht zu posten, wenn Sie eine Ausstellung machen?
Ja, völlig. Aber wahrscheinlich, das ist jetzt so eine Geschichte. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass ich immer so feig war und einen Standbein gebraucht habe. Mhm. Und dieses Standbein mir das Spielbein ermöglicht und das Spielbein sich dann nicht so, wie soll ich sagen, so in einer, die Werbung mit sozialen Medien braucht.
Mhm.
Ja, obwohl ich kenne mich auch nicht aus. Vielleicht ist es toll, weil ich weiß nicht. Ich habe mir das installiert, ich schaue es immer wieder mal durch, so zweimal im Jahr. Und dann denke ich mir, das ist nicht meine, ich verstehe es nicht.
Es ist wirklich spannend.
Ich halte diese Art von Kurzvideos, machen mich nervös.
Ja, ich also glaube, das macht viele Leute nervös. Aber es ist auch gut, wenn man sich dessen bewusst ist. Und wir als große humanitäre Organisation können uns natürlich dem nicht komplett entziehen.
Naja, sicherlich.
Sondern auch ich, alle meine Postings, die ich mache, haben ausschließlich mit Care zu tun. Privat poste ich gar nichts. Aber es ist schon ein wichtiger Kommunikationskanal, auf dem man auch Reichweite erzeugt. Und auch dieser Podcast ist ein Beispiel, der wird auch an den sozialen Medien überall angekündigt, dass es unheimlich wichtig ist, dass man als Organisation oder dass viele Menschen das nützen. Ich finde es ja ein geradezu faszinierendes Privileg, jemand, der, ich glaube, jünger ist als ich, da sitzen zu haben und zu sagen, naja, eigentlich brauche ich das gar nicht und ich mache es auch nicht. Es hatte ich noch keinen Gast.
Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass ich Self-Care, weil ich gerade gehört habe, Self-Care sehr praktiziere, weil ich habe das Gefühl, dass es nicht zielführend für das ist, was ich transportiere.
Mhm.
Ich glaube, ich würde in dem Medium eine Werbung machen für etwas, was dem Medium nicht entspricht.
Ja gut, das merkt man relativ schnell, weil dann...
Interessiert es keinen, ne?
Interessiert
ja eben, deswegen mache ich es erst gar nicht. Das, die Beleidigung erspare ich mir.
Aber was ich finde, was unheimlich interessant ist, ist zum einen die Auswahl, die Sie treffen in Ihrem Musikgeschäft, was Sie anbieten. Und das Zweite ist, ich finde Ihre Fotos auch sehr, sehr ansprechend und interessant. Und ich habe da ein bisschen rausgeschrieben. Also Sie fotografieren vor allem in Italien, oder?
Mhm.
Am Neusiedler See, also ganz unterschiedlich, aber dann doch nicht so unterschiedlich.
Eigentlich
gar nicht so weit
Dinge,
weg.
Die zwei
oder?
Dinge sind sehr ähnlich.
Es ist sehr, sehr
Weite,
ähnlich.
Weite.
Mhm. Und Süditalien fasziniert Sie, oder?
Ja, ich suche die Weite. Ich suche das Weite. Aber also meine Frau kommt aus Süditalien.
Mhm.
Und Apulien ist ein wenig mein Herzensplatz geworden. Auch.
Mhm.
Sehr, sehr... Sehr schöne Leute. Leute, die noch sehr familiär denken. Sehr. Die Oberfläche ist recht uninteressant. Da geht es um Tiefe. Und die Tiefe spürt man bei den Menschen dort. Und da fühle ich mich wohl. Wo ich Tiefe empfinden kann, wo ich merke, dass Menschen interessiert sind, auch wenn sie dich gar nicht kennen. Die sind jetzt nicht interessiert, ob ich jetzt ein toller Fotograf bin, sondern die spüren, ob du jemand bist, der Seele hat. Und dann kann man mit denen sehr warm werden und dann wird es sehr tief.
Geht es um Authentizität, wenn Sie von Tiefe sprechen?
Ja, Authentizität. Sicher aber auch eine ganz spielerische, ohne das Wort jetzt zu denken, aber es hat eine gewisse Normalität. Eine Normalität, die mir hier etwas, das klingt jetzt auch ein bisschen, aber die ich hier oft nicht so spüre. Ja, also da gibt's andere Werte. Es gibt Werte, die nicht mit, die nicht kaufbar sind. Die nicht, die können nicht, du kriegst, wenn du jetzt berühmt bist, bist du berühmt. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie die mögen. Und
heißt,
das hat bei uns etwas
bei uns aber auch nicht, oder?
Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass Leute sich zumindest sehr wichtig nehmen und das dann auch kolportieren und dann das, was dann rauskommt, sind dann Leute, die sich auch bewusst so darstellen, als wären sie sehr beliebt und sehr bekannt und sehr begabt und sehr toll. Und meist ist, oder oft, ist dahinter halt nicht sehr viel leicht zu erkennen, aber trotzdem hoch beliebt.
Ist es nicht auch ein bisschen, wenn man seine eigene, und ich habe ja wirklich ein globales Arbeitsumfeld und ich erachte das auch als Riesenprivileg, ist es nicht auch, wenn man seine eigene Sprache, sein eigenes Setting verlässt, leichter, dass man dann noch authentischer wird, weil einfach unheimlich viel wegfällt?
Das ist interessant. Das habe ich noch
weil dich ja eh keiner so richtig kennt. Das heißt, du bist viel mehr auf dich zurückgeworfen dann,
ja.
Auch in einer anderen Sprache.
Okay.
Als du das jetzt. Trifft
auf mich jetzt nicht ganz zu, weil okay. Ich habe früher eine sehr ausgeprägte Sozialphobie gehabt, die ich nicht mehr habe seit Jahren. Aber ich würde mich immer noch nicht trauen, auf andere Menschen, die ich nicht kenne, zuzugehen.
Wirklich?
Das tue ich
das
nicht.
Das überrascht mich wirklich.
Ja, das mache ich nicht.
Okay.
Aber das mache ich heute aus einem anderen Grund nicht, weil ich das mich nicht traute, sondern weil ich das Gefühl habe, dass sich was entwickeln muss, warum der andere oder warum er ins Gespräch kommt oder warum es ein Interesse aneinander gibt. Die Sprache an und für sich ist, da haben Sie schon recht, weil ich spreche zwar Italienisch, aber das Apulische oder auch das Tarantino ist eine völlig andere Sprache als meine Schwiegermutter ist gerade da, das verstehe ich teilweise. Also nicht inhaltlich, das schon, aber die Sprache ist kein Hochitalienisch. Also vielleicht haben Sie recht, das habe ich noch nie so gesehen, dass es vielleicht eine Möglichkeit ist, sich weniger intellektuell damit auseinanderzusetzen, sondern mehr im Gefühl.
Weil man auch, also mir geht es zumindest immer so, dass man ist mehr auf sich zurückgeworfen, finde ich, wenn man seinen eigenen Kontext verlässt, was ich ständig machen muss.
Ja, aber interessant.
Also deswegen teile ich das mit Ihnen, weil ich mir denke, wenn ich lese, auch wie Sie Ihre eigene Arbeit beschreiben, dann lese ich das ein bisschen heraus. Aber vielleicht ist das nur meine Interpretation. Gehen wir doch zu dem Punkt zurück, Sie fotografieren keine Menschen. Ich nehme an, dass Sie sich das schon überlegt haben, oder? Nein. Haben Sie nie Lust, dass Sie einen Menschen fotografieren?
Ich habe es mir tatsächlich nicht überlegt.
Wirklich nicht?
Also ich habe Musik wahrscheinlich ähnlich betrieben, als ich jetzt die Fotografie betreibe. Ich gehe sehr unbedarft an Dingen heran. Ich plane nichts. Das kann ich. Ich war früher kein Musikwissenschaftler und ich bin jetzt da kein Mensch, der sich gut auskennt in allen möglichen Entwicklungsdingen an der Fotografie oder wie man etwas. Ich bin auch kein Zirkuspferd. Ich bin überhaupt nicht interessiert an dem, dass ich besonders gut in etwas bin. Also in Dingen, die da gibt es einen, der macht so und du musst dorthin und das wäre gut. Das ist interessiert mich.
Fotografieren Sie digital?
Jetzt ja. Ja, hat einen wahnsinnigen Vorteil, weil ich einfach das Handy immer bei der Hand habe und mittlerweile eine Voreinstellung treffen kann, ob es mit Blende, Verschlusszeit etc. ist, die einer normalen Fotografie unglaublich ähnlich ist.
Und wie wählen Sie dann die Bilder aus, die Sie vergrößern und anbieten?
Eigentlich sind es die ich mache. Mehr sind es nicht. Ich fotografiere nicht so viel.
Das heißt, diesen wunderschönen Olivenbaum, den Sie...
Ja.
Da haben Sie nicht 100 Bilder gemacht und das Beste genommen?
Drei Bilder und drei Fotos davon.
Okay.
Es gibt das eine, was sehr groß ist, dann gibt es noch eines, wo ein Sonnenuntergang ist, weil den habe ich dort gesehen mit so einem Ding, das war auch sehr schön. Und dann gibt es noch einen, wo nur drei Bäume im Ausschnitt von links, aber nicht ein Exzerpt dieses Bildes, sondern etwas weiter von links.
Das heißt, es ist sehr intuitiv. Und
völlig,
nicht, dass man sagt, okay, du brauchst halt eine gewisse Anzahl an Bildern. Hat natürlich, das gibt mir die Gelegenheit zu sagen, dass CARE ist weltweite Organisation. Wir haben natürlich eine globale Fotodatenbank und wir haben das Privileg, dass sehr bekannte Fotografen aus der ganzen Welt für uns Bilder machen. Und da werden einfach manchmal Hunderte gemacht.
Wahnsinn.
Und das werden halt
das ist wahrscheinlich,
die allerbesten
wenn es ein
Auftrag rausgesucht.
Ja, okay. Dann muss man das wahrscheinlich tun.
Aber das liegt Ihnen ganz fern.
Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Also es ist tatsächlich so, ich sehe was und das will ich machen. Und dann mache ich das halt.
Und was man in Ihren Bildern sieht, das ist auch absichtslos.
Ja.
Da gibt es keine Interpretation, wenn Sie eine Ausstellung machen.
Eine Interpretation hat mit der Absicht meiner Meinung nach jetzt nichts zu tun.
Das schon, aber Sie wollen auch nicht, dass ich was Bestimmtes sehe, wenn ich mir Ihre Kunst anschaue.
Ich bin sehr begeistert, wenn Sie was sehen. Das freut mich wahnsinnig. Und ich habe auch, also ich sehe natürlich in den Bildern schon, ich sehe etwas darin, aber ich möchte jetzt niemandem sagen, was ich darin sehe. Also ich glaube, dass meine Bilder etwas transportieren, das spürbar ist. Und das Spürbare ist vielleicht zumindest so gut, dass es einem Niveau entspricht, das vielleicht etwas höher ist als das eines durchschnittlich begabten.
Würde ich schon sagen, offen gestanden.
Ja, das freut mich. Das nehme ich an. ich habe mich schon damit natürlich auseinandergesetzt, aber es ist nicht so, dass ich, das war in meinem Musikstudium genau das Gleiche, ich wollte nie besser sein als irgendein anderer oder irgendwas, weil ich es nicht verstanden habe. Ich verstehe es nicht.
Also Konkurrenzdenken und dergleichen ist Ihnen fremd? Ist
mir, völlig. Ich verstehe es tatsächlich nicht. Ich hab's was ich überhaupt nicht verstehen konnte, war zum Beispiel auf der Hochschule damals beim Jazzstudium, wenn man so klingen will wie sein Lehrer.
Man muss was Eigenes machen, oder?
Da gibt es eben.
Sonst ist es immer eine Kopie, oder?
Ja, völlig. Was natürlich dazu führt, ich hatte einen sehr, einen sehr verständnisvollen Lehrer, der zuerst mir versucht hat zu erklären, man muss zuerst das und das und das machen, bevor man es voran. Und dann hat er gesagt, spiel, was du willst. Du machst das eh nicht. Aber ich mache das nicht aus Trotz nicht, sondern ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, wozu man eine Meisterschaft daraus macht, von etwas, was eigentlich für sich schön sein kann.
Und das Schöne kommt ja auch daraus, dass es jeder ein bisschen anders interpretiert, oder?
Natürlich.
Und jeder anders sieht und versteht, oder?
Selbstverständlich. Und ich denke, wenn man ein Bild sieht und es bewegt einem, dann habe ich das erreicht, was ich zwar nicht absichtlich erreichen wollte, aber an und für sich haben wir eine gleiche Ebene. Weil mir passiert das auch so und ich sehe das, deswegen mache ich's. Und wenn der Betrachter das empfinden kann, was das Bild transportiert, dann ist es schön und dann freut mich das.
Also das Rausholen aus dem Alltag, würde ich sagen, schaffen Ihre Bilder, zumindest die paar, die ich gesehen habe, in jedem Fall, weil sie einen richtig anziehen und zum Hinschauen, animieren. Jetzt haben Sie mit uns sehr persönliche Sachen geteilt. Jetzt würde ich gern von Ihnen wissen, wenn Sie so die Nachrichten hören?
Mhm.
Wie geht's Ihnen da?
Man entkommt Ihnen nicht.
Machen Sie das reguliert?
So gut es geht.
Sie Ihren Nachrichtenkonsum ein?
So gut es geht. Früher war es so, dass ich viele Nachrichten auf Italienisch geschaut habe, um mein Italienisch zu verbessern. Das tue ich mittlerweile auch nicht mehr, weil es eigentlich das Gleiche in Grün ist. Es ist eine Schrecklichkeit, mit der man konfrontiert wird, die einem nicht gut tut. Und da bin ich strikt dafür, dass man wieder Self-Care sehr auf sich aufpasst. Weil ich glaube, dass es nicht menschengerecht ist, was wir da um die Ohren bekommen.
Also Sie glauben, dass es zu viel der schlechten Nachrichten sind, dass man die überhaupt noch einordnen kann?
Ja. Es ist eigentlich, wenn man das jetzt anschaut, man handelt sich von Katastrophe zu Katastrophe gefühlt, verliert völlig den eigenen Horizont.
Man kriegt auch Angst manchmal,
ja,
oder?
Ja, völlig, auch, natürlich. Was kann man sich jetzt aussuchen? Katastrophen, Pandemien, Kriege, Umweltkatastrophe, also die Suppe ist grauslich.
Es ziehen sich auch viele Menschen wirklich zurück und sagen, ich will das gar nicht mir anschauen. Ist das natürlich wir kommen aus ganz unterschiedlichen Arbeitswelten, aber ich bin vielleicht der unverbesserliche Optimist und denke mir, es ist besser, man tut, was man kann, als man macht gar nichts. Würden Sie dem zustimmen, dass man zumindest in seinem Bereich gewisse Dinge verändert?
Das ist auch sehr, sehr lobenswert, sehr toll, weil es ja etwas ist, was ich beispielsweise bin ein fatalistischer Optimist.
Heißt was?
Ich glaube daran, dass ich nicht unbedingt etwas verändern kann am Ausgang, ersehne mir aber das Gute oder das Menschengerechte. Und das Menschengerechte meiner Meinung nach ist immer das Gute.
Absolut. Das ist ein schöner Gedanke. Ich habe gesagt, vielleicht liege ich falsch, aber ich habe gesagt, dass ich glaube, dass es eine natürliche menschliche Reaktion ist, wenn ich sehe sowas wie das Erdbeben in Venezuela oder wo immer eine Katastrophe ist, dass wenn ich das sehe und höre, was wir ja heute permanent zur Verfügung haben, rund um die Uhr eigentlich auf allen Medien und Kanälen, dass man dann was tun will. Würden Sie das unterschreiben?
Ja, ist schön. Also es gibt, man muss halt auch für sich Selbstfürsorge betreiben, indem man weiß, wie viel kann ich mir zumuten an schlimmen Nachrichten, wie viel bin ich oder kann ich auch bereit sein zu helfen oder zu unterstützen. Und wenn man Ressourcen dafür über hat, ist das was Wunderschönes. Und wenn man damit was erreichen will, in, so wie Sie das machen in Ihrem Bereich, ist es natürlich nicht wegzudenkende Unterstützung, die ja einem uns, der nicht in dem Bereich arbeitet, ja gar nicht obliegen kann. Also das ist schon etwas, wo es natürlich dann auch reizvoll ist, für einen selbst stellvertretend für das dann auch zu spenden oder
genau.
Das finde ich hervorragend. Das eine schließt das andere nicht aus.
Nein, als Self-Care, ja. Sie haben das Wort Care unheimlich oft in unserem Gespräch verwendet.
Ja.
Darum geht es ja, geht jetzt um Care. Bei Care geht es ja um das, dass man ein bisschen aufeinander schaut,
ja,
und dass man seine menschlichen Grundbedürfnisse, die bei Weitem nicht nur Essen und Trinken sind, auch abdeckt. Und das ist ja genau, worum es auch geht in der ganzen Katastrophenhilfe. Die wird auch jetzt sehr heftig diskutiert, dass man sagt, naja, wir haben weniger Geld, wir können nur mehr Life-Saving-Sachen machen.
Mhm.
Und was ist Life-Saving und was ist nicht Life-Saving? Aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein.
Mhm.
Es ist auch Life-Saving, Zugang zu Bildung zu haben, Zugang zu sicherem Leben, zu Schutz zu haben und nicht nur, dass man irgendwo in einem Flüchtlingslager durchgefüttert wird. Und ich finde, dass dieses Gespräch, das wir beide heute haben, sehr viel aufgezeigt hat an Facetten, dass die Arbeit von Care auch umfasst, was zusätzlich es braucht, damit man als Mensch sich wohlfühlt.
Ich würde so richtig. Genau das Thema wollte ich eigentlich gerade weiterführen, weil es sich sehr gut ergibt, weil an und für sich ist das, was wir ein wenig verlernt haben, ist das Geben oder das Helfen einen unglaublich erfüllen kann.
Mhm, total.
Ja, und ich glaube, dass ohne, dass man nämlich dass man was fordert. Ja, also ich halte nichts von Unterstützung mit, dafür kriege ich ein Marschall, sondern eher von dem, dass ich weiß, wenn ich etwas tue, dass es mir selbst gut tut.
Mhm. Und das tut's ja auch wirklich.
Das tut's, glaube ich.
Und natürlich gibt's auch Hilfeleistungen, die das berühmte Marshall brauchen. Und da ist auch gar nichts Verwerfliches dran. Aber nachdem ich jetzt das vierte Jahrzehnt in dem Bereich arbeite, das mache ich ja nicht, weil ich sonst nichts anderes mich interessiert, sondern es ist unheimlich ein großer Teil meiner eigenen Self-Care, dass ich sage, okay, wir können nicht allen helfen, aber sehr vielen.
Mhm.
Und man macht zumindest etwas.
Natürlich.
Ohne da zu sitzen und nur zu sagen, ja, die Welt ist halt ein schrecklicher Ort.
Nein.
Weil es ist unser Ort und wir gestalten ihn.
Natürlich.
Oder? Und Sie gestalten ihn mit Ihrer
Kunst. Ja, nein, natürlich. Aber dazu
Kunst.
Möchte ich schon sagen, es sind zwei Dinge. Das, was Sie machen, da gehört das Marschall dazu, weil ja nach außen getragen werden muss, dass es diese Organisation gibt, die ja auch die Unterstützung braucht dafür. Das, was ich meine, ist, wenn ich privat etwas unterstütze, will ich nicht einen Orden dafür haben, dass ich da seit 20 Jahren was einzahle oder was spende, sondern ich weiß für mich, dass es richtig ist.
Das ist wunderschön. Enden wir mit einem positiven Gedanken für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Was schlagen Sie vor, Herr Kaufmann?
Nur das Gute ist menschengerecht, also davon gehe ich nicht ab. Und immer wieder mal lese ich diesen Satz da am Freudpark vor der Votivkirche, da steht: Die Stimme der Vernunft ist leise. Aber es geht dann auch noch weiter sinngemäß. Sie verstummt nicht, wie sie gehört wird. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, die sehr laut ist, aber wir uns nicht davon abbringen lassen sollten, in uns hineinzuhören und die Stimme wahrzunehmen, die sagt, was menschengerecht ist. Und das ist das Gute.
Ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich hoffe, dass viele unserer Hörer und Hörerinnen auch bei sich die Stimme der Vernunft nicht nur finden, sondern auch hören, und dass das viele Menschen weltweit, das würde der Welt wirklich gut tun, wenn die Stimme der Vernunft mehr gehört werden würde, als es derzeit der Fall ist, vor allem Menschen in Kriegsgebieten, die leider im Zunehmen begriffen sind. Wann immer Sie Menschen in Kriegsgebieten oder in Katastrophengebieten unterstützen wollen, Sie wissen, dass Care eine gute Möglichkeit ist. Ich bedanke mich bei Thomas Kaufmann, unserem heutigen Gast. Ich bedanke mich bei allen Hörern und Hörerinnen. Und ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Und ja, alles Liebe und bis nächste Woche.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.